Es war ein erstaunlicher Auftakt im neuen Jahr. In einer Blitzaktion entführten US-Amerikaner Venezuelas Diktator Maduro und stellten ihn in New York vor Gericht. Die Anklage lautet auf Drogenterrorismus. Im Land mit den größten Ölvorkommen der Welt herrschte ein brutales Regime. Millionen Menschen sind geflohen, Oppositionelle landeten im Gefängnis. Rechtfertigt all das aber einen Bruch mit dem Völkerrecht, einen Überfall auf ein unabhängiges Land? US-Präsident Trump will das Land zunächst übernehmen. Ist das nun der Anfang einer neuen Wild-West-Weltordnung? Geht es um Demokratie oder Geschäfte mit dem Öl? US-Angriff auf Venezuela, was will Donald Trump? Darüber sprechen wir jetzt.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, unsere erste Runde in diesem neuen Jahr. Ihnen alles Gute für 2026. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Katharina Wegner ist bei uns. Sie ist die ehemalige Leiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung in Venezuela in Caracas. Heute arbeitet sie für das Evangelische Werk für Diakonie und Entwicklung und ist auch Juristin für Völker- und Europarecht. Ich begrüße Catherine Klüver-Eschbruck, deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin, Senior Advisor der Bertelsmann-Stiftung. Herzlich willkommen, Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent der Chefredaktion des Tagesspiegels. Und Sebastian Puschner ist bei uns, stellvertretender Chefredakteur, politischer Korrespondent der Wochenzeitung Der Freitag. Herzlich willkommen Ihnen allen. Frau Wegner, was haben Sie gehört am Samstag, die Nachricht des Angriffes, der Verhaftung, der Entführung von Maduro? Was haben Sie dann aus Venezuela gehört, wie es den Menschen dort geht? Wie wurde diese Nachricht aufgenommen?
Also ich wurde früh morgens um 7 geweckt mit einem WhatsApp. Das ist die Kommunikationsmethode in Venezuela. Und das habe ich dann gesehen. Und da wurde mir geschrieben, dass jetzt gerade Bomben gefallen sind. Zum Glück nicht auf die Sängerin, die mir schrieb, selbst. Aber mehr wisse sie auch nicht. Und dann habe ich mich halt erkundigt. WhatsApp ist die Kommunikationsmethode, habe ich schon gesagt. Deshalb ist der Kontakt jetzt nicht permanent vorhanden, weil, und das führt schon zu Ihrer Frage, WhatsApp, man kann davon ausgehen, dass da mitgelesen wird. Und im Moment haben die Leute große Angst, sehr unsicher, nicht mehr vor Bomben, aber wie die Lage weitergeht, was sich da entwickeln wird. Alle bleiben zu Hause. Wenn man nicht zu Hause bleibt, dann hat man das Risiko, dass es eine Kontrolle gibt der Polizei oder der Militärs. Und da komme ich wieder auf WhatsApp, dann wird das Telefon ausgelesen. Wenn da internationaler Kontakt steht, dann muss man sehr vorsichtig sein, was man da sagt. Deshalb habe ich im Moment nicht so viel Kontakt.
Gibt es keine Freude darüber, dass der Diktator aus dem Land ist?
Also diejenigen Leute, die ich kenne, werden Maduro nicht vermissen. Aber dadurch, dass Maduro weg ist, ist das System nicht weg. Und das System hat schon so viel überlebt, so viele schwierige Situationen, dass die Leute mehr Angst haben. Es gibt auch wenige Menschen, die meinen, jetzt wird alles besser und sich sehr freuen. Aber die meisten sind sehr skeptisch und sehr abwartend.
Mhm. Frau Klüver-Eschbruck, was treibt Donald Trump zu diesem Angriff? Was hat ihn dazu getrieben? Was ist Ihrer Meinung nach sein hauptsächliches Interesse?
Naja, das sind zwei Dinge, die wir sehen müssen. Erstes Mal, da ist das dem persönlichen Zwist, den er mit Maduro und mit dem direkten Umfeld von Herrn Maduro hat. Deswegen sehen wir eine Strafanklage, die nicht so ganz frisch ist, sondern vom persönlichen Strafverteidiger von Donald Trump, der dann geworden ist, Emil Bove, schon vor einigen Jahren in der ersten Trump-Amtszeit in den Grundzügen aufgesetzt worden ist. Also das ist eine Zwistigkeit, die lange zurückgeht. Aber natürlich sind das die globalen Ambitionen eines amerikanischen Präsidenten, gegossen in die nationale Sicherheitsstrategie mit einer Klarheit, wie wir sie vorher noch nicht gelesen hatten. Aber diese Idee der der Einflusssphären, die Aufteilung der Welt, die Kontrollübernahme über Kernressourcen, also das Verständnis von Macht ausgedrückt in den Möglichkeiten, Kernressourcen im globalen Markt zu kontrollieren, im venezuelanischen Fall natürlich Öl und Gold, das ist natürlich gerade, und das haben wir immer wieder gehört, und nichts war so entlarvend wie diese Pressekonferenz dann in den Stunden nach dem Anschlag, wo ganz klar gemacht wurde, das sind die wirklichen Ambitionen, die Drogendelikte, die einem Herrn Maduro vorgeworfen werden, die beißen sich natürlich mit der Begnadigung des honduranischen Präsidenten. Und wenn man dann noch mal schaut, was tatsächlich jetzt in den Anklagepunkten drin steht, da ist dann wenig von dem drin, was den Amerikanern zumindest vorher als Grund für diese Eingriffe verkauft worden ist.
Mhm. Herr von Marschall, wie sehen Sie es? Also Ist dieser Angriff, ja, ist der politisch legitim, wenn man sagt, man verhaftet oder entführt einen Diktator, der nun tatsächlich das Land zugrunde gerichtet hat?
Politisch ist ein schöner anderer Begriff als rechtlich. Ich glaube, völkerrechtlich sind wir uns alle einig. Das ist völkerrechtswidrig. Das ist ein Bruch mit der von der UN vorgegebenen Ordnung. Aber man sollte sich eben nicht nur allein darauf konzentrieren. Daran sind wir uns einig. Wenn man es politisch und moralisch betrachtet, dann darf man sich schon freuen, wenn ein Diktator nicht mehr im Amt ist. Ein Mann, der eine Schreckensherrschaft in diesem Land geführt hat. 8 Millionen Menschen sind in die Flucht getrieben worden, haben die Nachbarländer destabilisiert. Ich konnte das mit eigenen Augen in Ecuador in einem der Nachbarländer sehen. Der war am Drogenhandel beteiligt, der hat Wahlen gefälscht. Also so ein bisschen könnten wir uns mal an diese 89er-Stimmung erinnern, wo wir uns auch gefreut haben, wenn in unserer Umgebung Diktaturen fielen. Das heißt ja nicht, dass alles gut wird. Aber es ist zumindest eine Chance auf etwas mehr an Freiheit und Demokratie. Ob es dann tatsächlich dahin kommt, das wird die Zukunft zeigen. Aber wir sollten uns ein bisschen bemühen, nicht nur durch unsere Anti-Trump-Stimmung auf diese Sache zu schauen, sondern auch Empathie für die Venezolaner zu haben. Und zumindest soweit wir in unserer Redaktion, Tagesspiegel, dort mit Leuten gesprochen haben, da wird schon Freude darüber ausgedrückt. Gleichzeitig bitte keine Illusionen. Trumps Motive sind ja auch im Zweifel nicht. Also wenn ich jetzt sagte, eine Chance für mehr Freiheit und Demokratie, das heißt ja nicht, dass Trump das beabsichtigt hat. Dem geht es um das Öl. Aber der Mann, der in Charge ist, Außenminister Rubio, der kommt ja aus Kuba, familiär. Nicht? Und deswegen ist diese Demokratisierungswelle bei ihm, spielt das schon eine Rolle. Und deswegen, wir haben ein breites Mosaik von sehr vielen widersprüchlichen Steinchen, das muss man zusammenfügen. Und dann bleibt es eben ein widersprüchliches Bild.
Ja, ein kompliziertes Bild natürlich, Herr Puschner. Wo sehen Sie was Positives an diesem Angriff? Dass man sagt, es gibt eine Chance für Freiheit und Demokratie in Venezuela.
Ich sehe nichts Positives an diesem Vorgehen der USA. Ich glaube, zwischen dem, was 1989 hierzulande oder in Europa passiert ist und dem, was die USA gerade mit dem Kidnapping Maduros und dem gewaltsamen Vorgehen gegen einen souveränen Staat in Venezuela gezeigt haben, da besteht ein großer Unterschied. Und das kann natürlich Schule machen in der Welt. Das ist eine weitere Erodierung nicht nur des Völkerrechts, sondern das ist ganz banale imperialistische Machtpolitik nach altem Muster, die ja so neu nicht ist. Die USA, das ganze 20. Jahrhundert ist voll von solchen Vorgehen der US-Außenpolitik. Der Unterschied ist nur jetzt, dass es blank daherkommt. Ein Colin Powell hat im UN-Sicherheitsrat noch großen Aufwand betrieben, um den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf den Irak damals zu rechtfertigen mit Lügen. Jetzt sagt Trump im Grunde genommen ganz einfach und offen, was er da tut, warum er das tut und wie er das tut, brüstet sich damit und hat letztendlich fürs Erste Erfolg. Dass daraus nachhaltig irgendwie etwas Positives auch für die Venezolaner herauskommt, darf, glaube ich, auch getrost bezweifelt werden.
Sehen Sie das auch ganz so negativ, dass so nichts Positives herauskommt?
Ich finde immer so schwierig, wenn wir immer so negativ sind und wir sollten doch mal positiv und zukunftsfreudig in die Zukunft. Und das Gejammere ist ja auch immer schwierig, aber ich bin in der Tat relativ skeptisch, weil eben der Regimewechsel nicht stattgefunden hat bisher. Und es völlig in den Sternen steht, ob er stattfindet. Also die Fokussierung auf Maduro. Maduro war da nie alleine. Ich möchte auch mal die Aufmerksamkeit auf die Frau von Maduro, Celia Flores, genannt Celita. Die saß nicht immer auf dem Sofa und hat sich die Nägel poliert, sondern die ist eine entscheidende Kraft und ein entscheidender Faktor, dass Maduro, der es immer schwer hatte politisch in Venezuela, überhaupt so lange sich hat an der Macht halten können. Das war ein Power-Couple. Und dann gibt es eben noch die anderen Akteure, die noch alle da sind. Und der Gewaltherrscher Maduro. Also Maduro ist ja eher so ein gemütlicher Typ, ne? Also so bärig und sitzt auf
dem... Die Oppositionellen auch so sehen.
Ne? Ja, der ist ein bisschen gemütlicherer Typ, was nicht heißt, dass er nicht die Verantwortung für diese Dinge alle hat. Also ich möchte die Aufmerksamkeit gerne richten auf den Innenminister und den Parteichef Diosdado Cabello. Der ist überhaupt nicht gemütlich. Und ich bin
und
sehr gespannt.
Und die sind auch noch weiter da.
Ja, vollkommen. Sie Delcy Rodríguez sehen bei ihrer Erklärung, da sitzt der Verteidigungsminister, da sitzt Diosdado Cabello.
Das ist ja die Interimspräsidentin jetzt.
Genau, Rodríguez. Und dann sitzt da Diosdado Cabello und der Verteidigungsminister und ihr Bruder, der Chef des Parlaments. Das sind genau die Akteure, die vorher auch schon alle da waren und die sind nach wie vor da. Und es steht völlig in den Sternen, was aus denen wird.
Wir sind am vierten Tag danach, nicht? Wir haben jetzt 4 Tage seit Samstag. Es ist ja ein bisschen viel erwartet, dass innerhalb von 4 Tagen aus einer Diktatur was anderes wird. Aber ich weiß ja auch gar nicht, ob es alles viel besser wird. Aber wenn man zumindest mal die Chancen mal ein bisschen ausbreiten darf. Also die Vizepräsidentin, die jetzt geschäftsführende Präsidentin ist, hat am 2. Tag noch behauptet, sie würde sozusagen Widerstand leisten. Dann hat es keine 24 Stunden gedauert, nachdem Trump angekündigt hat, man könne die Aktion auch wiederholen. Das ist eine Drohung gegen jeden, der sich dem Versuch des Systemwechsels widersetzt. Und da werden wir, wie sollen es die Amerikaner denn auch anders machen? Die werden doch nicht, weil Trump will doch keine Truppen dorthin schicken. Das wird er doch nicht machen. Hat er seiner MAGA-Bewegung versprochen, dass es nicht große neue Kriege gibt. Also macht man das genau mit der Drohung. Und das ist eben die Frage, das wird jetzt sich über Wochen und Monate hinziehen, wer am längeren Hebel sitzt, wer den besseren Drücker hat. Rubio mit seinem Drohung und sagen, entweder ihr werdet hier freiwillig mit uns kooperieren, dass das alles anders wird, oder es gibt weiter Probleme für euch, oder werden die mit ihrem Widerstand. Aber wir müssen doch nicht heute, am 4. Tag schon sagen, dass wir heute schon wissen, dass das alles schiefgehen wird und sich gar nichts ändern wird.
Ich habe gesagt, dass es nicht klar ist, wie es wird, und nur noch diesen einen Satz, sie werden dieses Hin und Her noch ganz häufig hören. Ja. Weil einmal muss sie zu den USA reden und dann redet sie zur Heimattruppe, die ja sie auch bedroht. Mhm. Wenn sie da die falschen Sachen sagt, geht sie ja auch an den Kragen. Also das wird so weitergehen.
Genau. Wenn diese venezolanische Machtelite sich an der Macht halten möchte dort, dann wird sie sich natürlich mit den USA arrangieren auf die eine oder andere Weise. Und das ist ja dann wirklich nicht oder absehbar nicht im Sinne der Mehrheit der Venezolanerinnen und Venezolaner absehbar.
Frau Klöver-Efter, was ist denn die, oder wie sehr haben die Amerikaner ein Interesse daran, die Innenpolitik Venezuelas wirklich mitzubestimmen und sozusagen, was Donald Trump jetzt nannte, wir werden jetzt das mal übernehmen. We run the country.
Ja, also, sie haben ein Interesse daran für das alles, was sie vorhaben. Sie haben es ja ganz deutlich gemacht. Das ist im Grunde genommen ein Raubbau, wenn man so will. Ein Raubbau durch die Vorder- und die Hintertür, weil ganz klar gemacht wird, sie wollen an das Schweröl ran. Sie wollen es raffinieren. Wir sehen es. Ja, das sind alles Gespräche, die lang verhandelt worden sind. Wo wir eine Art Nudging gesehen haben der amerikanischen Ölunternehmen, die ganz klar ihr Interesse daran angemerkt haben. Denn die Amerikaner haben vor allen Dingen das Light Crude. Wenn es darum geht, wirklich Geschäfte in der Welt zu machen, muss es eben um dieses Schweröl gehen. Und wir sehen es in dem Bump, was wir am Aktienmarkt sehen, welche Interessen da liegen. Aber der Punkt ist, und das ist ganz klar geworden, das hat Herr Rubio ja auch gesagt, wir wollen den Handel kontrollieren, wir wollen das Ölgeschäft kontrollieren, wir wollen die gesamte Wirtschaft kontrollieren. Und das ist natürlich dann schon ein relativ, das sind alles Zwangsauflagen, die sie quasi vorher einer neuen Präsidentin schon mitgegeben haben. Wir wissen jetzt, dass Delcy Rodriguez und Jorge Rodriguez schon länger mit Washington sprechen. Es wird sich jetzt herausstellen über die nächsten Tage und Wochen, ob das nicht vielleicht auch schon ein abgekartetes Spiel war. Und ich frage mich aber, und ich habe auch große Sorge, dass sich das oder ob sich das in Richtung einer tatsächlichen Demokratisierung entwickeln würde. Denn eigentlich vergleichbar fast 1:1, 3. Januar 1990 und 2026 ist der Fall Noriega in Panama. Und da ist nämlich relativ schnell eingeführt worden, wie eine Demokratisierung Panamas aussehen sollte und könnte, mit einem Plan, der vorgelegt und ausgearbeitet wurde von den Elementen in Washington. Diese Elemente, die sowas vordenken können, die existieren zum Teil gar nicht mehr in Washington.
Das Problem ist ja, dass es ja eine Opposition gibt, von denen viele im Gefängnis auch sind. Frau Wegner, sieht man nicht auch eine Chance, dass man, also sagen wir mal, wenn man würde auch eine Möglichkeit haben, die politischen Gefangenen zu befreien, der Opposition mehr Macht zu geben, wäre das nicht gerade eine gute Chance?
Also Herr Kästner, wo bleibt denn das Positive? Ich komme da gern auch noch mal drauf zurück, weil es gibt natürlich auch eine positive Option. Also Delcy ist ja keine Hardlinerin, sondern Delcy ist eine Pragmatikerin. Delcy hat die pragmatische Wirtschaftspolitik der letzten Jahre zu verantworten, übrigens zusammen mit dem Gewaltherrscher Nicolas Maduro. Der ist nämlich auch ziemlich pragmatisch. So. Und die könnte eine Geste machen und politische Gefangene oder überhaupt diese ganzen Gefangenen, viele dieser Gefangenen, es handelt sich jetzt nicht um wirklich Tausende. Es handelt sich um 863 Personen oder vielleicht auch ein paar mehr. Viele Leute sind auch nicht im Gefängnis, sondern haben einen Hausarrest. Also, wenn Sie diesen Menschen, von denen vielen die Freiheit gibt, es sind häufig, übrigens muss ich auch noch sagen, Menschen, die einfach gegen das Wahlergebnis protestiert haben, gegen die Fälschung des Wahlergebnisses und dann inhaftiert worden sind, sind nicht alles Oppositionspolitiker, aber auch. Also wenn sie da eine Geste macht, und das ist ja sehr, sie sind sehr unbeliebt, dass diese ganzen Menschen im Gefängnis sind, das beschwert ja die Menschen, und da eine Liberalisierung probiert und ein Zeichen setzt und Menschen freilässt, dann kann sich daraus eine Chance entwickeln. Sie hat 180 Tage Zeit laut Verfassung, und dann müssen eigentlich Wahlen abgehalten werden. Also ein bisschen ist noch.
Also ich würde auch dafür plädieren, auch sowohl politisch wie wirtschaftlich, es mal etwas positiver zu sehen. Nicht? Also wenn Rubio das durchsetzt, dass es dort unbeschränkte, also relativ freie Wahlen gibt, dann wissen wir doch, wie die ausgehen. Die werden doch nicht für die Maduro-Leute ausgehen, nicht? Also
die Frage ist, ist das das Ziel von, oder wenn Herr Rubio das überhaupt will, kann...
Das Ziel von,
nee,
von
das Ziel
Rubio.
Ist Öl und nein, das die ist Chinesen...
Ja gut, aber der ist der also Präsident politisch immer noch. Würde ich ja. mal einfach mal sagen, es ist doch sehr wahrscheinlich, dass die USA darauf drängen, dass es dort Wahlen gibt. Und die werden so ausgehen wie die letzten Wahlen, die einfach dann gefälscht worden sind und die eigentlichen Gewinner in die Opposition, in den Untergrund getrieben wurden und so weiter. Wirtschaftlich. Natürlich kann man sich darüber beklagen, dass jetzt die US-Konzerne zurückkommen. Oder man kann sagen, naja, jetzt mal realpolitisch betrachtet, dass das nicht von heute auf morgen eine freie Marktwirtschaft gibt mit freiem Spiel der Kräfte, das wissen wir doch alle. Dieses Land ist heruntergewirtschaftet worden. Das ist potenziell eines der reichsten Länder Amerikas, Lateinamerikas, dank seiner Vorkommen. Wenn nur die enteigneten US-Konzerne zurückkommen, investieren, dann wird doch das auch im Land hängen bleiben. Nicht? Also da würde ich doch mal sagen, es ist nicht ideal, dass es so läuft, aber zu sagen, oh Gott, da wird aber gar nichts besser und das wird sich gar nichts ändern, das finde ich alles viel zu pessimistisch und viel zu negativ, sondern wir haben einen gewissen Korridor, wo sich politisch und wirtschaftlich was verbessern kann. Und nun wollen wir mal schauen, ob die USA mit den Erwartungen, die sie geweckt haben, ob die damit klarkommen oder nicht.
Wäre es denn nicht auch eher im Interesse der Amerikaner, wenn sie wirtschaftlich da erfolgreich sind, dass sie zum Beispiel sagen, wir haben da freie Wahlen, all das, wofür Amerika ja auch steht?
Naja gut, aber das haben wir ja im Irak auch gewollt angeblich. Das wollte Herr Bremer mit seiner Kommission ja auch. Er wollte, ne, die Idee war, dass das, was an Demokratisierungsarbeit zu leisten sei, an Wiederaufbauarbeit zu leisten sei, dass das dann alles von dem Ölvorkommen, dem Abverkauf des irakischen Öls, dass das dann genauso passieren würde. Und es ist nicht passiert. Das heißt, es ist also klaffen noch so ein paar kausale Lücken in den Zwischenräumen. Es gibt einen vermeintlichen wirtschaftlichen Erfolg von der Raffinierung und dem Abverkauf des venezuelanischen Öls bis hin zu, ne, die Inflation sieht anders aus in Venezuela, die Lebenshaltungskosten gehen wieder hoch und die Menschen bewegen sich frei in einem demokratischen System. Das hat beim Irak nicht geklappt. Es hat in Afghanistan gab es andere Voraussetzungen, da hat es nicht geklappt. In Panama hat es sehr wohl geklappt, aber weil es eben einen anderen Plan gab. Und jetzt sehen wir uns konfrontiert vielleicht mit einem Außenminister, der das vielleicht noch irgendwo in der Tiefe seines Körpers verspürt, diese demokratischen Ambitionen, aber ohne eine Entwicklungsagentur, USAID, die einen Wiederaufbau steuern könnten, die wissen, wie sowas geht, die wissen, wie man Menschen vor Ort wieder an Prozesse heranträgt, die solche diese Übergangsprozesse jahrelang gesteuert haben, viel Erfahrung damit haben, die gibt es nicht mehr. Sie stehen einem Außenministerium gegenüber, in dem ein radikaler Kahlschlag vollzogen worden ist, wo es Expertise gibt, die jetzt tatsächlich einer Tiefe bedürfen, die einfach nicht mehr da ist. Und offensichtlich sollen das machen die kompetenten Mitglieder des Kabinetts, Marco Rubio, Pete Hegseth und Steve Miller, der uns schon seit 2 Tagen erzählt, man müsste jetzt eigentlich auf Grönland schauen. Also in dieser besonderen Kombination machen mir diese längerfristigen Visionen ebenfalls auch Sorgen. Innenpolitisch ist der Druck sehr wohl da, jetzt relativ schnell zu einer Strategie zu kommen. Denn die Kongresswahlen, die ticken jetzt von hinten.
Ja, und trotzdem, Herr Puschner, steht Amerika jetzt nicht doch stärker da, gerade gegenüber Russland und China, weil sie so eine Aktion durchgeführt haben und gezeigt haben, wir meinen es ernst und wir machen auch ernst.
Es gibt tatsächlich in China, so habe ich es heute vernommen, Stimmen, die nicht nur die Kritik, wie sie auch die Regierung vorgebracht hat, sondern auch so eine Art von Beachtung und Respekt für dieses Vorgehen, für diesen militärisch sozusagen durchgezogen Verfolgenden nicht mal 24 Stunden Einsatz zollen. Also ja, natürlich beeindruckt das China, sicherlich auch Russland. China hat ja auch vor kurzem noch erst seinen Präsidenten in Venezuela zu Gast gehabt. Also es ist auch so eine kleine Beschämung für die chinesische Regierung, denn Xi Jinping war erst bei Maduro und jetzt sieht man sozusagen, dass die Investments, die man dort auch in der Erdölindustrie und so weiter geleistet hat, dass man die sehr wahrscheinlich abschreiben muss und wird zu so einer Großraum-Großmächte-Politik, zu so einem Denken zurückkehren. Mich erstaunt ja, dass wir hier so viel, also es ehrt uns, aber über die Demokratisierung und die Befreiung Venezuelas von der Diktatur sprechen und dabei aber auch völlig außer Acht lassen, dass ja auch die demokratischen Institutionen in den USA wieder einmal in ihrer Dysfunktionalität und Schwäche vorgeführt worden sind. Also die Beteiligung des Parlaments beispielsweise, als aus der demokratischen Partei, Regierung Kritik in Richtung Trump geäußert wurde, da hat er sich darüber lustig gemacht, hat gesagt so quasi, was will der mit dem Klimbim, was wollen die mit dem Klimbim, was soll das sozusagen, das juckt mich nicht. Und da soll also jetzt eine imperialistische Macht, die auf diese Art und Weise Gewalt gegen einen Staat anwendet und dessen Präsidenten kidnappt, die soll jetzt dafür sorgen, dass dort die Demokratie ausbricht. Ich finde das richtig gehend abstrus, das anzunehmen. Das ist nicht im Interesse der USA und das wird auch nicht passieren.
Ja. Herr Marschall, dürfen Sie jetzt gerne mal widersprechen.
Da bin ich nur, also würde ich ganz anders drauf schauen. Nicht? Und vor allem, wir werden ja noch dazu kommen, nicht? Ist das die Vorlage für Russland in der Ukraine und Peking und Taiwan und so weiter. Genau da sieht man die großen Unterschiede. Nicht? Die amerikanische Demokratie, dort sehen Sie offenen Protest. Es gibt dort freie Medien. Wer im Moment die amerikanischen Medien zur Kenntnis nimmt, weiß, wie stark Trump für das ganze Vorgehen kritisiert wird. Wenn man sich die Stimmen aus dem Kongress anhört, es wird widersprochen. Davon können wir doch nur träumen, dass es sowas in China oder Russland irgendwann mal in erwartbarer Zukunft geben wird. Und man könnte auch sagen, das ist ja der große Unterschied von westlichen Demokratien gegenüber diesen Diktaturen. Sie sind ja lernfähig. Es gibt ja auf jede Aktion eine Reaktion. Auf Bushs Irakkrieg folgt die Wahl von Barack Obama. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob diese Aktion von Trump und die Art, wie er es macht und dass er über die Medien und das Parlament sich erhebt und lacht, genau dazu führt, dass es eben die Korrektur geben wird. 26 im November bei der Kongresswahl oder eben 28 bei der Präsidentenwahl. Und ein letzter Punkt, es geht nicht nur um China. Ich meine, wenn ich ein Verbündeter Russlands wäre, ich würde mir das aber jetzt mit großer Sorge anschauen. Russland hat vor wenigen Monaten einen Militärpakt mit Venezuela abgeschlossen. Und es ist nichts wert. Genauso wie es in Syrien nichts wert war. Putin ist nicht in der Lage, einem Verbündeten, dem er militärische Hilfe zusagt, ihn vor dem Sturz zu retten. Das haben wir nur in kurzer Zeit zweimal erlebt. Und das ist vor allem ganz, ganz schlecht für Russlands Image in der Welt.
Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Unterstützung, die Trump in den USA hat für diese Aktion, Frau Klüver. Wie würden Sie das bewerten? Wie stark ist die Unterstützung?
Wir müssen vielleicht mal ein paar verschiedene Prozesse trennen. Also rechtlich hätte er sehr wohl die sogenannte Gang of Eight informieren müssen. Bei Osama Bin Laden hat Barack Obama das sehr wohl getan, auch wenn damals natürlich die Gang of Eight sind die Sprecher des Repräsentantenhauses, des Senats und die entsprechenden Vorsitzenden überparteilich der jeweiligen Ausschüsse, also Geheimdienst, Militär und so weiter und so fort. Das ist rechtlich vorgeschrieben. Natürlich ist die Angst immer da, das hatte die Obama-Regierung auch, dass es Leaks gibt. Wir haben auch gesehen, dass vorbereitet wurde, dass J.D. Vance nicht bei der Überaufsicht der Operation dabei ist, weil Angst bestand, dass die Venezuelaner daraus ableiten würden, wenn J.D. Vance auch in Mar-a-Lago sei, was passieren könnte. Dennoch, das ist überhaupt nicht ins Eins zu bringen mit der Tatsache, dass der Kongress schnöde übergangen wird. Jetzt werden Briefings angesetzt, hektischer Art und Weise. Das legitimiert aber nicht, dass wir von vornherein den demokratischen Prozess, wie er innerhalb der USA geschehen soll und die Fragen nach dem Kriegsrecht total delegitimiert hat. Denn natürlich ist es so, dass die Opposition weiterhin, auch übrigens bei der Bombardierung der Fischerboote, der möglichen Drogenschmuggelboote, die ganze Zeit der Regierung auf die Finger geklopft hat. Das ist funktionierende Oppositionsarbeit, das ist richtig. Aber dass diese Regierung in der Durchsetzung einer solchen Operation den demokratischen Prozess übergangen hat, auch nicht. Das heißt, innenpolitisch...
Aber trotzdem, wie ist es jetzt aufgenommen worden?
Nein, innenpolitisch, schon seit September wollen die Amerikaner nicht, im Übrigen mit weit über 60%, dass in Venezuela irgendwie eingegriffen wird. Und wenn man die Blitzumfragen der letzten paar Tage sieht, ist es genauso. Die Republikaner wiederum halten natürlich dem Präsidenten jetzt erstmal die Stange und den Rücken, weil sie merken, dass das, was an Druckwelle aus der Bevölkerung kommt, Christoph von Marschall hat die Proteste angesprochen, natürlich in einem Wahljahr denkbar ungünstig ist. Und das im Grunde genommen nivelliert im Übrigen auch die Aussagen zu Grönland und zu anderen Dingen. Denn eine gemeinsame Operation in dieser Größenordnung an mehreren Flächen, das würde sich diese Regierung so nicht trauen.
Wie war eigentlich das Image der Amerikaner in Venezuela bei der Bevölkerung?
Da kann man gewaltig ausholen, also weil es gibt ja Zeiten vor dem Chavismo, da erinnert man sich gar nicht mehr dran, aber die gab es und die waren auch ziemlich demokratisch. Ich erinnere daran 40 Jahre Demokratie. Venezuela war die Vorzeigedemokratie des Kontinents. Dabei wurden dann die Schwächen auch übersehen und die haben dann ja auch irgendwann zu Chavez geführt. Dennoch war das eine sehr, 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 sehr enge Beziehung mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Und es hängt so ein bisschen davon ab, also eingeschleifte Chavisten, die glauben, dass von dem imperialistischen Bösen aus dem Norden das bekämpft werden muss. Aber der Rest der Bevölkerung, also es gibt diejenigen, denen es gut ging in der Demokratie und denen es zum Teil, es gibt auch immer noch relativ viele reiche Leute in Venezuela, das glaubt man immer nicht, die aber von den vergangenen demokratischen Zeiten schwärmen. Und das waren Zeiten, die waren ganz eng mit Amerika. Es gibt einen wundervollen Film von einem der Dokumentarfilmer Carlos Oteiza. Die sind immer nach Miami, so wie Menschen in Deutschland manchmal zum Shoppen nach London fahren, sind die viele Venezolaner nach Miami geflogen, haben da wahnsinnig eingekauft und kommen dann mit solchen Paketen zurück. Also da gibt es viel Nostalgie und es gibt den großen Teil der Bevölkerung, die irgendwie überleben müssen. Also da
gibt es jetzt nichts, woran man direkt anknüpfen würde, sozusagen an die guten alten Zeiten.
Doch, das gibt es schon. Eben diese Menschen, die da gerne nach Miami einkaufen fuhren. Aber das ist natürlich schon ein bisschen her. Das ist in den 80ern gewesen. Und die sind jetzt alle schon ein bisschen älter.
Okay. Schauen wir mal da drauf, was das bedeutet für den Rest der Welt sozusagen. Sie haben China und Russland natürlich schon angesprochen. Inwieweit ist das ein Zeichen, Herr von Marschall, wo Amerika wirklich die Stärke zeigt? Sie haben das ja eben gesagt, dass Russland konnte Venezuela jetzt nicht beistehen. Was heißt das für die anderen Konflikte in der Welt, für die Ukraine, für Taiwan?
Auch da ist das Bild gespalten und widersprüchlich, nicht? Auf der einen Seite gibt Trump damit das Argument aus der Hand, wir der Westen halten uns an Regeln, außer in Ausnahmen. Er ist ganz klar ein genau solcher Regelbrecher wie Putin in der Ukraine oder die Chinesen, wenn sie Taiwan angreifen oder wie sie schon heute in ihrer Umgebung aufführen, nicht? Wir haben das Recht des Stärkeren in unserer Hand. Aber da würde ich sagen, das sind eben unterschiedliche Fälle und wir sollten auch dieses Interesse der chinesischen und russischen Propaganda, das alles gleichzusetzen, das sollten wir nicht vorauseilend mitmachen. Es ist ein Riesenunterschied.
Also gibt es dann doch einen Unterschied?
Ja, natürlich.
Okay.
Ja, aber da sind wir wieder völkerrechtlich, ist es rechtswidrig. Klar, über die politisch-moralische Sache haben wir angefangen zu reden. Das eine ist eine Diktatur. Da ist jemand gestürzt worden, der Wahlen gefälscht hat, der überhaupt nicht legitimiert ist, der die ganze Region destabilisiert hat, der sich am Rauschgifthandel beteiligt hat. Und der Sturz einer solchen Person soll dasselbe sein wie Putins Einmarsch in der Ukraine, die niemandem was getan hat.
Die Putin immer nennt, die Befreiung von Faschisten.
Ja, genau. Nicht? Oder das soll dasselbe sein wie der Angriff auf Taiwan, eine Demokratie, die auch China nichts getan hat, China nicht angegriffen hat, keine Wahlen gefälscht hat, die Region nicht destabilisiert. Wir sollten uns vor diesen falschen Parallelen hüten, aber nicht sagen, nee, deswegen war es kein Völkerrechtsbruch. Wir müssen beides sagen. Natürlich war es ein Völkerrechtsbruch und es ist nicht gut, wenn der Westen da mit falschem Beispiel vorangeht oder mitgeht. Aber gleichzeitig sollten wir falsche Parallelen nicht mitmachen. Und die machtpolitische Sache, nach der Sie noch gefragt haben, also erstmal ist das jedenfalls auch nicht schlecht für die Ukraine. Wir hatten jetzt parallel die Ukraine-Verhandlungen in Paris. Wie gesagt, der eine Aspekt, also jedenfalls Putin, kann niemandem zusichern, dass er seine Zöglinge und so weiter schützen kann. Und die Amerikaner haben, weil die Europäer sich auch realpolitisch klug, moralisch wird das angegriffen, nicht von vornherein sehr, sehr scharf über Trumps Völkerrechtsbruch geäußert haben. Das macht sich natürlich machtpolitisch bezahlt, weil die Amerikaner heute gesagt haben, dass sie die Sicherheitsgarantie für die Ukraine mittragen. Das wäre wahrscheinlich anders ausgegangen, wenn wir jetzt aus unseren Herzen keine Mördergrube gemacht hätten und angefangen hätten, nur noch zu schimpfen und alles falsch und so weiter. Sowas weiß dann Trump auch nicht zu schätzen.
Also Sie sagen keine falschen Parallelen. Sehen Sie Parallelen?
Naja, wir befinden uns auf dem Weg in oder schon inmitten einem multipolaren Zeitalter. Vielerorts in der Welt wird Europa, wird vor allem auch Deutschland nicht mehr wirklich ernst genommen, in China vor allem. Und das ist natürlich genau aufgrund solch einer Doppelmoral, die ständig durch die Welt geht und in hohem Ton von Menschenrechten, von Völkerrecht, von Achtung der Souveränität und sonstigen der Unverletzbarkeit von Grenzen und so weiter redet. Aber dann, wenn es nützlich erscheint, wenn es im eigenen Sinne erscheint, das duldet, verurteilt zwar, aber sagt, im Grunde genommen kommt dabei doch etwas Gutes raus. Also so macht sich
Europa. Was hätten Sie denn erwartet oder was hätten Sie sich gewünscht?
Eine klare Verurteilung von Seiten der EU, von Seiten auch des Bundeskanzlers, der sich nicht in irgendwelche Ausflüchte stürzt und von komplexen rechtlichen Fragen redet. Also da sind wir uns ja sogar hier einig, dass das völkerrechtlich und rechtlich überhaupt keine komplexen Fragen sind, sondern ganz offen zutage liegt der Bruch des Völkerrechts und alles. Und dann sollten wir vielleicht in Bezug auf die Ukraine auch noch eines im Blick haben, nämlich die Kompensationslogik Trumps. Er argumentiert ja in Bezug auf Venezuela auch so, dass Venezuela den USA etwas gestohlen hätte. Dass es sozusagen es darum betrogen hat, am Öl, am venezolanischen Öl mitzuverdienen, dass es amerikanische Konzerne benachteiligt hätte und so weiter. Das ist eine Logik, die wird in Bezug auf die Ukraine, die ist ja schon aufgetaucht, wird in Bezug auf die Ukraine noch sehr viel stärker auftreten, indem man sagt, wie viele Milliarden haben wir in die Ukraine geschickt für Waffen und für Sonstiges? You'll pay back. Das will ich zurück, weil das, und das wird für die Ukraine von großer nachteiliger Wirkung sein. Und ich wäre mir nicht so sicher, ob es so nachhaltig ist, dass jetzt sozusagen der Zweck heiligt die Mittel und das führt am Ende zu etwas Gutem. Nein, das, glaube ich, führt in anderen Weltregionen durchaus auch zu Nachteiligen.
Ich habe das jetzt nicht verstanden. Was bedeutet das, wenn...
Naja, die Kompensationslogik von Trump in Bezug auf Venezuela ist, die USA sind genauso wie bei der Zollpolitik.
Zu tun? Fordern wir deshalb jetzt mehr Geld von der Ukraine zurück? Also ich verstehe die Parallele nicht.
Na, die Parallele ist, dass natürlich die Amerikaner sehr viel stärker darauf dringen werden, dass die Ukrainer ihnen pflichtig sind, etwas zurückzuzahlen. Und das ist ja schon im Rohstoffabkommen sozusagen schon da niedergelegt. Aber das wird die Souveränität, die Eigenständigkeit der Ukraine arg schmälern in der Zukunft.
Das,
worüber wir seit Jahren sozusagen reden und wofür wir auch Geld bezahlen, wofür wir politisch streiten in Bezug auf die Ukraine, das wird dadurch total desavouriert.
Mein Punkt war ja nur, das ist doch nicht neu. Das hätten Sie vor Venezuela auch sagen können. Das ist nicht ein Effekt von der Handlung in Venezuela, sondern das gibt es sowieso schon seit Monaten.
Ja. Und wie ernst Neues. Ja, okay. Und dann schauen wir nochmal auf die weiteren Drohungen. Also wir haben Grönland, wurde schon angesprochen. Frau Glüwe-Eschbrück, wie ernst nehmen Sie das, wenn die USA jetzt sagt, sie bräuchten Grönland unbedingt?
Naja, also ich glaube ganz grundsätzlich, und das haben wir jetzt ja auch schon in der Diskussion gehört, wo wir jetzt wirklich ankommen müssen, was wir offensichtlich in der Bruchstelle zwischen Trump 1 und Trump 2 verlernt haben, ist, damals hieß es, man solle ihn wörtlich, aber nicht ernst nehmen. Und zu Beginn dieser Präsidentschaft haben wir gesagt, nein, wir müssen ihn wörtlich und ernst nehmen und haben es dann aber trotzdem monatelang nicht getan. So, und dann lag die nationale Sicherheitsstrategie bei allen auf dem Schreibtisch und alle sagten, oh Moment, ne, mit dieser Klarheit, damit haben wir gar nicht gerechnet. Also irgendwem haben wir da unsere strategischen Hausaufgaben nicht gemacht.
Weil tatsächlich Trump hat ja vorher auch immer gesagt, er will nicht der Weltpolizist sein, er will genau das eigentlich nicht machen. Das war ja auch
ja im Wahlkampf. Und nein. Also der Punkt ist, ne, die Strafanklage gegen Maduro, die ist aus der letzten Amtszeit. Also wir können ja auch einfach mal Stränge durchverfolgen und einfach mal strategisch planen am Reißbrett. Wenn wir es dann in die vermeintliche Tonne oder sprichwörtliche Tonne kloppen müssen, ist doch schön. Aber dann haben wir es einmal durchgearbeitet. Und ich glaube, was wir jetzt in den Gesprächen in Paris hören oder mit den Überlegungen, wie würde eine NATO auch strukturell funktionieren? Wie sieht eigentlich ein vertiefter Arktisplan aus? Wie gehen wir eigentlich wirklich mit den Fragen um, die sich da stellen? Die sind noch viel dringlicher geworden, nicht nur seit der nationalen Sicherheitsstrategie, sondern eben auch seit dem vergangenen Wochenende. Aber ein Punkt noch zur Ergänzung von Christoph von Marschall. Wo man wirklich mal sagen muss, interessantes strategisches Kalkül. Mit dem Angriff auf Venezuela sind drei andere Großmächte gleichzeitig abgestraft worden. Wir haben es jetzt unterschiedlich gehört. China, Russland und der Irak. Irak hat sich große Ländereien zusichern lassen in Venezuela, vermeintlich für Agrarprodukte, aber vielleicht auch für die ein oder andere Militärübung. die Amerikaner haben klar gemacht, und das sind diese komischen Cowboy-Sprüche von Pete Hegseth und Mark Rubio, aber quasi, wenn sie Spielchen spielen mit den USA, dann sind wir immer noch da. Herr Hegseth gebraucht dafür ein hübsches vierblättriges Wort, aber dafür sind die USA nicht zu haben. Und da ist natürlich eine interessante strategische Grauzone.
Aber das spricht doch dann doch wieder für die Stärke und für die, in seinem Sinne, Klugheit von Trump.
Trump würde sich natürlich umgeben von Loyalisten und Ja-Sagern auch immer sagen, er habe alles richtig gemacht. Und er würde die eigene Hybris und die Selbstüberschätzung in dem Sinne ja auch nicht sehen. Mhm. Aber das ist zumindest der eine klare strategische Vorteil gegenüber den anderen Großmächten, den er sich mit diesem Eingriff in Venezuela verschafft hat.
Ja, und was heißt das, wenn wir nicht nur auf Venezuela schauen, Frau Wegner, sondern auch auf ganz Lateinamerika, was erwarten Sie da, wie das jetzt weitergeht? Also wird das dabei bleiben bei Venezuela? Was heißt das für Kolumbien, für die Nachbarstaaten? Was kann da noch passieren? Was denken Sie?
Also für Herrn Rubio ist ja interessant, was in Kuba passiert. Mhm. Und Trump hat, glaube ich, gesagt, da müssen wir gar nicht einmarschieren. Das bricht von alleine zusammen. Die Chancen sind auch ganz gut, weil die Lage in Kuba ist, also dagegen geht es in Venezuela paradiesisch zu. Nicht? Also es gibt auch keinen ordentlichen Widerstand und Opposition in Kuba, aber eigentlich ist mir ein Rätsel, wie es da weitergehen soll. Dann gibt es ja noch Daniel Ortega, was da passiert. Kolumbien muss man auch nicht unbedingt einmarschieren, weil da wird demnächst wieder gewählt. Und Herr Petro, ich glaube, das kann man so sagen, hat nicht die allerbeste, Pedro hat nicht die allerbeste Figur gemacht. Also das ist ja diese Menschen heute, die immer gleich auf Twitter alles absondern, was ihnen so morgens beim Frühstück einfällt. Das ist auch politisch nicht hilfreich.
Der kolumbianische
Präsident. Und da gibt es ja demnächst Wahlen und da gibt es jede Menge Gegenwind. Das werden Sie wahrscheinlich erstmal abwarten. Und dann haben wir ja sowieso in Lateinamerika das Ende der Rosa Welle. Die Rosa Welle nannte man das, dass in einer Zeit lang linke Regierungen gewählt wurden. Nicht? Also Sie haben Herrn Bukele in El Salvador, Sie haben Milei in Argentinien. Das sind ja alles schon Freunde und Kumpels. Ich finde die Frage interessant, weil die sind ja auch Patrioten oder nationalistisch, ob diese konservativen Leute sich wirklich auf Dauer auch gefallen lassen, dass sie so der Hinterhof von den USA wieder sein werden, so, was ja eindeutig eine der Gründe hinter diesem Vorgehen ist. Das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass die da so als Vasallenstaaten von Trumps Amerika ihre Zukunft sehen. Mhm. Da bin ich dann gespannt, was passiert. Aber im Moment sieht es gut aus für Trump.
Hat Honduras vor kurzem erst noch eine Wahl mit einem sehr umstrittenen Ausgang. Und auch dort hat ja sozusagen ein Trump-Alliierter jetzt erstmal gewonnen, wobei das Ergebnis höchst umstritten ist. Und die Einflussarten der USA auch hier wohl durchaus zum Tragen gekommen sind, auch wenn ohne militärische Macht. Aber das darf man ja auch nicht vergessen, dass auch in Kolumbien es sicherlich Versuche der USA geben wird, in irgendeiner Weise einzuwirken auf die anstehende Wahl.
Steht ja drin in der Strategie.
Ja, Herr von Marschau, was glauben Sie, wie ist das längerefristige Ziel, die Strategie, wenn wir sagen, es geht um Öl, es geht um wirtschaftliche Interessen? Also wo, glauben Sie, ist das langfristige Ziel da von den Amerikanern?
Naja, den verlorenen Einfluss wiederherzustellen. Nicht? Also wenn wir uns das mal über längeren Zeitraum anschauen, was mit westlicher Dominanz über die letzten 50 Jahre passiert ist, also als die G7 sich Ende der 70er Jahre zum ersten Mal in Rambouillet da zum Kaminfeuer getroffen haben, da hatte der transatlantische Westen wahrscheinlich die Kontrolle über 70-80% der Weltwirtschaft. Heute sind wir unter 50% Amerika plus die Europäische Union. Und die Amerikaner sagen halt nicht nur, kann man halt nichts machen, da muss man sich mit abfinden, sondern das ist halt die amerikanische Art, da wollen wir doch erst mal sehen, ob die Chinesen mehr Fehler machen oder wir mehr Fehler machen und so weiter.
Das ist auch im Interesse der Europäer, wenn der amerikanische Einfluss da eben stärker wird, wenn man sagt, die Ölwirtschaft läuft wieder, die Leute haben, die Investitionen funktionieren und China und Russland werden dadurch zurückgedrängt.
Das ist genau diese realpolitische Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen und die wir viel zu wenig annehmen. Nicht? Also wir sagen dann wieder, oh Gott, Grönland hat er auch genannt, das heißt, er kündigt die Invasion in Grönland an. Wenn Sie da drauf gucken, der muss da überhaupt nicht reingehen. Der die Amerikaner sind da längst da. Es gibt doch von keinem Land.
Kann so viele Militärbasen dort aufmachen, wie er möchte.
So, aber es gibt doch von keinem Land mehr Soldaten in Grönland als US-Soldaten. Nur die sind ja eigentlich bisher da zum Schutz.
Es gibt auch noch viele US-Soldaten in Deutschland.
Ja, die sind eigentlich da zum Schutz der NATO und zum Schutz der Seewege in die Arktis, nicht? Und Was wir letzten Endes tun müssen, wenn wir sagen, wir wollen nicht, dass die Amerikaner das dominieren, dann müssen wir in der Lage sein, ein eigenes aktives Programm zu haben, wie wir glaubwürdig die europäischen Zugangswege zur Arktis und zu den Rohstoffwegen sozusagen sichern. Und dasselbe gilt für die NATO-Ostflanke. Nicht? Also wir müssen es halt lernen. Und wir konnten das ja alles schon mal. Auch da würde ich jetzt nicht wieder Gloom und Doom machen, sondern als ich groß geworden bin, wir waren im Kalten Krieg, es war keine schöne Zeit, aber die Sowjetunion hätte uns nicht angegriffen, weil sie davor viel zu viel Angst gehabt hätte. Abschreckung hat funktioniert. Und das wird auch wieder funktionieren. Und es wird nur jetzt Jahre dauern. Für vier, fünf Jahre, letzter Satz, für vier, fünf Jahre müssen wir einfach mit dieser schwierigen Situation leben, dass wir uns gerne über Amerika beklagen würden, aber eigentlich Amerika Schutz brauchen, damit wir selber stark werden können.
Ich wollte gerade da noch einmal einhaken, und zwar gerichtet an die deutsche Politik und an die europäische Außenpolitik. Also ich finde es auch ganz gut, dass der Einfluss Chinas ein bisschen zurückgedrängt wird. Wir als Europäer und Europäer weniger, als Deutsche, weil die Spanier sind ja sehr aktiv. Ich finde, dass wir seit, und nicht nur ich, viele Beobachter sehen das so, dass wir seit Jahrzehnten Lateinamerika völlig vernachlässigen. Also das ist ein weiteres Mercosur, aber auch also das Interesse, und das ist uns kulturell ein so naher Kontinent, und die sind auch so interessiert als Gegengewicht zu dieser Übermacht, die sie da im Norden vor der Tür haben, mit uns ins Geschäft zu kommen. Wir haben das nicht gut gemacht während Corona mit dem Impfstoff. Da sind die Chinesen voll reingegangen, und die Chinesen haben sehr viel Einfluss in Lateinamerika bekommen. Also wenn wir da was tun wollen, dann sollten wir mal uns selber ein bisschen mehr interessieren für diesen Kontinent und da aktiver werden.
Herr Buschner, sehen Sie da eine Möglichkeit, und wie positiv sehen Sie, dass China und Russland dadurch zurückgedrängt werden durch die Aktionen der
In Anschluss an meine Vorrednerin würde ich erstmal sagen, das braucht aber natürlich eine aktivere, eine selbstbewusstere Außenpolitik in Europa und in Deutschland. Wenn der Bundeskanzler sich hinstellt und erstmal so, komplexe Frage und so weiter, dann spricht das ja nicht dafür, dass man in irgendeiner Weise eine eigenständige Politik in Bezug auf Lateinamerika oder auch in Bezug auf andere Weltregionen zu realisieren imstande sein wird. Ich glaube, dass es schon in aller Welt auf Aufmerksamkeit stößt, wenn von Europa aus zum einen die Einflussfernpolitik Russlands in der Ukraine und in Bezug auf seine Nachbarschaft zu Recht verdammt wird als völkerrechtswidrig und als gewalttätig. Und auf der anderen Seite dann, weil das eine demokratische Macht ist, die Hinterhofpolitik der USA in Lateinamerika, folglich der Monroe-Doktrin, gut geheißen wird bzw. toleriert wird. Ich glaube, damit macht sich Europa, damit macht sich Deutschland unglaubwürdig, und das wird ihm zum Nachteil gereichen in der Welt.
Es ist jetzt auch, heißt ja jetzt Donroe-Doktrin. Das ist das, also in Anlehnung an die Monroe-Doktrin, also die Donald Trump-Donroe-Doktrin, also eben wieder doch mehr Einfluss zu nehmen. Frau Klüver-Eschbruck, sehen Sie da überhaupt eine Chance für die Europäer da?
Na, die Chancen gibt es allemal, aber ich bin da ganz bei Christoph von Marschall. Wir müssen uns endlich mal ehrlich machen. Also wenn es jetzt einen Wettlauf um Schlüsselressourcen und Rohstoffe gibt in der Welt, und Donald Trump hat sie ausgerufen, hat eine amerikanische Flagge reingesteckt und hat gesagt, so, es geht um Öl, es geht um Technologie, es geht um Zugänge, es geht um maritime Sicherheit, es geht um Handel, und dafür stehen wir als amerikanische Kapitalisten mit stolz geschwellter Brust, dann mag uns das vielleicht erstmal moralisch anekeln hier in Europa. Aber tatsächlich, ne, der Kanzler hat gesagt, es geht um unsere Wirtschafts- und Wettbewerbsfähigkeit. Und dann, wenn man dagegen legt, was die Agenda in Kloster Seeon ist, dann denkt man, also wir sind in ganz anderen Welten unterwegs.
Also was meinen Sie
jetzt
genau?
Also was sind die Prioritäten? Wie wollen wir es schaffen? Und dazu gehört eben zum Beispiel auch Ressourcensicherheit. Dazu gehören Kernrohstoffe, da gehört auch kritische Infrastruktur. Wir wissen, im 28-Punkte-Plan standen nur kinetische, also heiße Herausforderungen drin. Und nicht, wie die Russen weitermachen werden, unsere Wirtschaftsräume zu bedrohen. Also wir müssen jetzt auch einfach mal Prioritäten setzen, unsere Interessen
also
klar machen.
Also ein bisschen mehr das, was Donald Trump immer sagt, America first, halt eben das letztendlich mehr zu machen.
Naja, also erstmal uns auf unsere Interessen verstetigen, weil wir haben diese Glaubwürdigkeitskrise intern. Keiner versteht, wie jetzt der Winter der Reformen tatsächlich weitergehen soll. Und ich glaube, da müssen wir einfach nachlegen als Europäer, uns umgekehrt aber natürlich nicht unsere Rechtsräume aufbrechen lassen von den Amerikanern. Also klare Linien, vereinte Linien, gute Instrumente, aber auch starke, klare Prioritäten. Denn wir steuern in ein Jahr der Landtagswahlen. Unsere Wähler verstehen es sonst auch nicht.
Genau, wir haben innenpolitischen Menge Herausforderungen und eben die globalen. Dann ganz kurz zum Schluss, Frau Wegen, dann haben Sie das letzte Wort. Womit rechnen Sie genau oder worauf hoffen Sie in den nächsten Wochen in Venezuela?
Also ich will gerne ein bisschen optimistischer sein. Ich hoffe, dass Delcy ihre moderate Seite entwickelt und diesen Weg geht, der es auch sein könnte, dass man eben, dass sie sich auch beliebt macht und dann sich durchsetzen kann mit einer Öffnung auch von Gefängnissen und dass es dann vielleicht doch mal zu einer Wahl kommt. Wir haben überhaupt nicht darüber geredet, was eigentlich mit unserer Friedensnobelpreisträgerin passiert ist, welches Unglück da passiert ist. Vielleicht einen Satz noch dazu, was die Sendepartner sagt. Die Dame hat sehr viel Rückhalt in der Politik, also in Venezuela bei den Leuten. Ja. Aber sie hat nicht mehr die Strukturen, das ist wahr. Und da hat Donald Trump dann wahrscheinlich recht.
Da hoffen wir dann drauf auf die Nobelpreisträgerin, dass das weiterhilft. Herzlichen Dank, Herr von Marschall. Frau Wegner, Herr Puschner und Frau Klüver-Eschbrock für die Diskussion. Morgen schauen wir auf Berlin, aber nicht nur Berlin. Blackout in Berlin. Wie verwundbar ist Deutschland jetzt nach dem großen Stromausfall hier in Berlin? Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Jetzt Phoenix der Tag mit Konstanze Abratzky. Bis dann. Tschüss.